14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Dr. Daniela Preis. Biografin, Journalistin, Autorencoach. Ausgabe Mai 2023. Daniela Preis im Gespräch mit Daniela Mitterlehner. Thema: Bei einer Lesung überzeugen.
Daniela und Daniela haben wir heute im Autoren-Podcast. Das ist auch ein kleines Kuriosum und meine Stimme kennen die Hörer natürlich da draußen. Aber wir freuen uns jetzt, von Daniela Mitterlehner zu hören.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Was haben Sie denn beruflich oder gerne auch privat mit Büchern und Literatur zu tun oder wie ist so Ihr Werdegang?
Also ich bin beruflich Schauspielerin, das heißt, man hat dadurch schon mal ganz viel mit Literatur zu tun. Ich arbeite gerne mit auch klassischen Stücken, bin auch gerade dabei, ein kleines Tourneetheater zu gründen, das Klassiker an Schulen spielen soll, ab dem kommenden Schuljahr in Deutschland. So, meine Mutter hat selber geschrieben, die war selber Autorin, hat zwar nie Bücher rausgebracht, aber in diversen Zeitschriften veröffentlicht. Ich bin teilweise auf ihren Lesungen aufgewachsen. Mein Vater hat dazu Gitarre gespielt. Das heißt, mir wurde die Liebe zur Literatur schon in die Wiege gelegt. Seit einiger Zeit mache ich auch immer wieder mal Aufnahmen für Hörspiele oder generell als Sprecherin, auch natürlich als Off-Stimme für diverse Dinge. Vor einem Jahr ungefähr habe ich zum ersten Mal ein längeres Hörspiel wirklich in der Hauptrolle gesprochen, Mephisto und die Weise Frau. Da durfte ich die Weise Frau sprechen, auch unter der Regie des Autors selber, das war Volker Lüdecke. Und ich coache ab und zu mal Autoren, Autorinnen, wenn es um das Thema Lesungen geht. Also darum, wie kann ich mit Text so umgehen, dass es interessant wird für meine Zuhörer und Zuhörerinnen? Wie kann ich Nervosität abbauen? Wie kann ich eine Lesung so gestalten, dass ich selber damit glücklich bin und andererseits aber auch mein Publikum mehr haben möchte, weil ich einfach selber durch und durch eigentlich ein Bühnenmensch bin und ein Sprachmensch, literaturaffin, und ich weiß, dass es für viele eine Herausforderung darstellt, auf die Bühne zu gehen oder sich vor eine Kamera zu stellen und gerade die eigenen Texte auch zu lesen, weil es ja auch immer ganz viel mit sich selber zu tun hat. Die eigene Kunst ist, und da helfe ich gerne auch, das optimal rüberzubringen und sich damit wohlzufühlen. Selber habe ich auch ein bisschen geschrieben, allerdings keine Bücher, sondern immer wieder Bühnentexte, Theaterstücke. Das heißt, auch das Schreiben selber, der Schreibprozess selber ist mir durchaus geläufig, auch wenn ich mich nicht als Autorin bezeichnen würde, sondern eher eben als Schauspielerin, Sprecherin und als Helferin für jene, die auf die Bühne wollen.
Sie haben das jetzt schon sehr schön umrissen, gerade das Thema Lesung. Dadurch bin ich auf Sie aufmerksam geworden und Thema der Folge heute ist, wie man bei Lesungen überzeugen kann. Da gehört ja einiges dazu. Sie hatten schon angesprochen, diese Nervosität. Woher kommt die eigentlich? Warum sind viele Leute unsicher, nervös, vielleicht auch ängstlich, bevor man auf die Bühne geht?
Das ist ganz natürlich, würde ich mal sagen. Das geht tatsächlich Menschen aus allen Bereichen, die auf die Bühne gehen, so. Und das hat damit zu tun, dass das einerseits eine Prüfungssituation für viele ist, weil man kriegt direktes Feedback oder es bleibt aus. Man kann sich zwar vorbereiten, aber das wissen viele auch einfach nicht oder nicht so wirklich. Und dementsprechend ist es eine Prüfungssituation. Man weiß, die Leute schauen auf einen. Man weiß, man steht im Mittelpunkt und man soll jetzt was Gutes abliefern. Und andererseits ist natürlich immer die Angst, aber was ist denn, wenn es nicht klappt? Oder was ist denn, wenn eine Panne passiert? Und bei Pannen kann ich schon mal klar sagen, Pannen sind kein Weltuntergang, ganz im Gegenteil. Die meisten Pannen fallen den Leuten gar nicht auf, weil jeder eigentlich denkt, naja, das, was auf der Bühne passiert, das ist ja so geplant. Mhm. Und ich habe ganz viele Pannen erlebt, auch im Theater, wo wir dann rausgegangen sind zum Schluss und uns entschuldigt haben für eine technische Panne oder sowas. Und ich wurde danach gefragt, wo war denn die Panne? Also die Leute haben das gar nicht mitgekriegt. Und andererseits, wenn man sich mal verspricht auf der Bühne oder so, oder wenn man die Zeile nicht mehr findet oder was auch immer, und man geht offen damit um, mit ein bisschen Humor vielleicht, mit einem Lächeln, menschlich ganz einfach, dann bringt das eher Sympathie. Also Heimpublikum frisst einen dafür, aber das weiß man halt oft nicht. Ein zweiter Grund für Nervosität ist einfach mangelnde Übung, schlichtweg. Mangelnde Vorbereitung, mangelnde Übung. Es ist eine besondere Situation. Gerade Autoren, Autorinnen haben zwar immer wieder mal Lesungen, aber es ist halt nicht ihr tägliches Brot. Und dementsprechend ist es was Besonderes. Und dann ist man wesentlich nervöser, als wenn es etwas ist, das man häufig gemacht hat. Daher kann man die Nervosität auch so ein bisschen damit abbauen, dass man sich daran erinnert, wie viele Lesungen habe ich denn schon gemacht? Und da ist doch alles gut gegangen und da hat es doch den Leuten gefallen, wenn man denn schon welche gemacht hat. Und ansonsten gibt es andere Möglichkeiten, Nervosität abzubauen.
Mit Entspannungstraining beispielsweise, also so fällt mir jetzt spontan ein, so Entspannungstechniken, autogenes Training oder sowas. Aber letztlich, also Sie haben meine nächste Frage auch schon beantwortet. Zusammenfassend würde ich sagen, es ist dann eine Frage der Einstellung und der Übung, wie man dann der Nervosität entgegentritt.
Genau, ganz stark. Also natürlich helfen auch Meditationsübungen zum Beispiel. Oder es kann auch helfen, wenn man sich immer wieder bewusst eine angenehme Erfahrung ins Gedächtnis ruft. Sei es jetzt, dass man Erfolg bei einer Lesung hatte und es einem dadurch gut geht, oder auch einen Ort, eine Situation, wo man ganz entspannt war. Weil je mehr man sich auf diese schönen Dinge konzentriert, desto mehr kommt man auch wieder ins Gefühl von diesen schönen Momenten. Und damit verschwindet auch die Nervosität. Aber ganz stark ist es tatsächlich Vorbereitung. Wenn ich weiß, ich habe alles oft genug durchgemacht, ich habe die Texte oft genug laut gelesen, ich habe sie mir vorbereitet, ich habe sie vielleicht vor bekannten Freunden etc. schon mal ausprobiert, ich weiß ganz genau, was ich mache, dann kann ich viel entspannter in eine Situation reingehen, als wenn ich mir unsicher bin, was mache ich denn jetzt als nächstes. Und natürlich hat es auch ganz viel mit Einstellung zu tun. Wenn ich reingehe mit dem Gefühl, ich weiß, dass ich das kann, weil ich das schon ganz oft gemacht habe, oder ich weiß, dass ich das kann, weil ich schon so viele andere Dinge geschafft habe in meinem Leben. Und jeder Mensch hat ganz viele Dinge in seinem Leben schon geschafft. Dann kann man mit Selbstbewusstsein reingehen und dadurch verschwindet die Nervosität auch. Klar gibt es unterschiedliche Typen von Menschen. Es gibt Leute, die wenig Erfahrung haben, denen es aber einfach Spaß macht. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass man nicht vergisst, man macht das freiwillig und man macht das, weil man gerne Literatur macht und weil man das, was man geschrieben hat, auch präsentieren möchte. Aber es gibt Leute, denen fällt das von Haus aus leicht und es gibt Leute, die sind auch nach 10 Jahren, wo sie jeden Tag auf der Bühne stehen, Schauspieler zum Beispiel oder Schauspielerinnen, immer noch nervös, aber die haben trotzdem ihre Techniken, um sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.
Mir persönlich geht es so, dass ich merke, wenn es nicht so regelmäßig passiert, also jetzt, als ich beispielsweise meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben habe, war natürlich wenig Raum für Lesungen oder wenn ich jetzt selten Interviews mache hier von dem Podcast, weil ich schon einige im Vorlauf habe und dann geht das Nächste, da bin ich dann wieder nervöser, wenn es das Wort überhaupt gibt, obwohl ich ja weiß, dass ich es kann und es mir Spaß macht.
Ja, das ist tatsächlich so eine Übungssache. Man weiß, dass man es kann, aber es ist tatsächlich bei vielen so, egal aus welchem Grund man auf der Bühne steht, ich mache ja auch ab und zu mal Regie für Solokabarettisten oder für Vorsprechmonologe und so weiter und ich arbeite eben mit Autoren, Autorinnen, die auf die Bühne wollen für Lesungen und ganz viele sagen, wenn man eine Weile Pause gemacht hat, dann ist man wieder nervös. Man weiß zwar, dass man schon oft gemacht hat und kann, aber es ist dann so der Hintergedanke, aber ich habe es jetzt schon so lange nicht mehr gemacht.
Ja, man muss sich erst wieder reinfühlen, so habe ich das Gefühl.
Genau. Aber das Gute ist, selbst da kann man sich sagen, okay, ich hatte davor vielleicht auch schon mal so eine Situation, wo ich davor eine längere Pause hatte und dann zum ersten Mal wieder eine Lesung gemacht habe. Und da ging es auch. Ich finde, es ist auch gar nicht so schlecht, sich manchmal den Worst Case auszurechnen. Was würde denn passieren, wenn alles schief geht? Weil man wird feststellen, gar nichts wird passieren. Ja. So, schlimmstenfalls hat man halt mal einen Abend, wo man sich denkt, meine Güte, was war denn das? Und das passiert wirklich in den allerseltensten Fällen. Aber beim nächsten Mal wird es wieder besser. Niemand beißt einen deshalb und es wird nichts passieren. Außer, dass man beim nächsten Mal dann vielleicht noch mal ein bisschen nervöser ist.
Letztlich dient eine Lesung ja auch dem Verkauf des Buchs. Das heißt, es ist was, das man selber möchte, das man sich ausgesucht hat. Keiner wird wahrscheinlich zu einer Lesung gezwungen werden und man kann nur gewinnen.
Genau, das ist es. Im besten Falle sind die Leute danach so begeistert, dass sie die Bücher kaufen und wiederkommen. Und ansonsten kommen die nächsten.
Empfehlen Sie denn dann, das wirklich zu Hause auch zu üben? Also gerade weil es ja auch dem Marketing dient, zu sagen, okay, liebe Familie oder liebe Freunde, ich halte euch mal die Lesung und ihr gebt mir ein Feedback, was war gut, was war schlecht.
Also generell empfehle ich wirklich zu Hause das zu proben und einfach wirklich den Ablauf durchzugehen und nicht nur im Kopf, sondern sich wirklich mit den Texten hinzusetzen, die laut zu lesen, diese Texte auch vorzubereiten. Das Ganze so durchspielen, wie wenn Publikum da wäre, auch wenn da niemand ist. Da kommt man sich zwar vielleicht am Anfang ein bisschen komisch vor dabei, aber man hat dann einfach viel mehr Sicherheit. Man kann dann viel entspannter zur Lesung gehen, wenn man weiß, okay, ich habe das jetzt 10-mal, 20-mal, wie oft auch immer man Zeit dafür hat, durchgemacht. Ich weiß ganz genau den Ablauf. Ich weiß ganz genau auch vielleicht, an welchen Stellen ich besonders hänge oder an welchen Stellen ich besonders arbeiten muss. Wenn man probt, dann merkt man ja auch, okay, manche Passagen gehen sehr gut, die muss man dann nicht ganz so oft durchgehen. Und andere Passagen sind vielleicht sprecherisch schwierig. Und deshalb stolpert man immer wieder mal über dieselben Wörter. Und dann macht es eben Sinn, diese Passagen umso öfter zu üben und laut zu üben. Einfach, damit man dann das Gefühl hat, es ist eine Art von Routine. Und diese Routine kann man dann auch viel einfacher auf die Bühne bringen oder vor die Kamera. Manche lesen ja auch online, weil man einfach ganz genau weiß, man kann sich darauf verlassen, dass man das richtig macht. Das ist ähnlich wie ein Theaterstück im Endeffekt. Man probt und dann geht man auf die Bühne und weiß, man hat schon so oft gemacht, dass man ganz genau weiß, was man tut. Und dasselbe gilt für mich auch für eine Lesung. Was Testpublikum betrifft, auch das halte ich für sehr sinnvoll. Das gibt es ja auch in vielen Bereichen. Das machen Autoren, Autorinnen, das machen Kabarettisten, Kabarettistinnen, Comedians, Filmemacher und. Einfach, weil man sich Feedback holen kann. Was ich wichtig finde dabei ist, dass man sich ein Testpublikum holt, von dem man auch ehrliches Feedback kriegt. Das ist bei Familie und Freunden manchmal gar nicht so einfach, weil die ja oft sehr von einem eingenommen sind, ganz egal, was man macht. Wenn das Publikum also, egal was man macht, immer nur sagt, oh toll, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig kritisch. Es hat schon Sinn, nach so einer Testlesung zu Hause für Freunde, für Familie auch zu fragen, was hat euch denn besonders gut gefallen? Was hat euch denn weniger gut gefallen? Gibt es irgendwas, was ihr vielleicht nicht verstanden habt? Oder habt ihr zu irgendwas noch Fragen? Einfach um festzustellen, wie geht's dem Publikum damit? Wenn da aber nichts zurückkommt, ist es suboptimal. Das heißt, entweder dann nochmal wirklich um ehrliches Feedback bitten oder was ich auch für eine sehr gute Sache halte, ist, dass man sich mit anderen Autoren, Autorinnen zusammenschließt und sagt, man gibt sich gegenseitig Feedback für Lesungen, weil man so auch gegenseitig was voneinander lernen kann.
Und auf der anderen Seite stehen dann aber die Leute, ich sag mal, so in der Art, ach, ich kann ja lesen, was soll ich das dann noch üben? Ich lese ja zu Hause auch meinen Kindern vor oder meine Oma vor oder aus der Zeitung oder sowas. Reicht sowas?
Das ist eine gute Übung an sich, aber trotzdem würde ich ganz eindeutig sagen, es macht trotzdem ganz viel aus, ob man jetzt die Texte vorher übt, die man dann auch wirklich lesen will, oder irgendwelche Texte. Klar ist das eine tolle Übung, wenn man den Kindern vorliest, der Oma vorliest, dem Partner vorliest, wem auch immer. Aber diesen Leuten wird man ja nicht genau die Textpassagen vorlesen, die man dann tatsächlich bei der Lesung vorträgt. Und es geht ja eben auch darum, wirklich diese Texte zu gestalten. Wie kann ich einen Text besonders spannend lesen? Was für Gestaltungselemente kann ich für diesen speziellen Text verwenden? Das ist was ganz anderes, wenn ich einem 5-jährigen Kind ein Kinderbuch vorlese oder ob ich einem Lesungspublikum aus einem Thriller vorlese. Das sind ja ganz andere Genres. Und generell gilt, man probt im Theater ja auch das Stück, das man dann spielt und kein anderes. Und dasselbe gilt eigentlich auch für Autoren, Autorinnen. Am besten übt man die Passagen, die man tatsächlich dann auch vor Publikum liest, weil man dann ganz genau weiß, was man tut.
Man steht jetzt da, hat sein fertiges Buch, hat vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Lesezeit, je nachdem in welchem Rahmen. Was liest der Autor am besten? Also gibt es irgendwie Anregungen, wonach er entscheiden kann, welche Passagen er aus seinem ganzen Buch tatsächlich auswählt?
Generell denke ich, dass das die meisten Autoren, Autorinnen am besten wissen, denn die kennen ihre Bücher. Auf der anderen Seite, klar, falls man Testleser, Testleserinnen hat, kann man die natürlich fragen, welche Stellen habt ihr besonders spannend gefunden? Welche Stellen sind euch besonders in Erinnerung geblieben? Was fandet ihr besonders interessant? Da mal so ein bisschen Feedback zu holen, weil dann hat man nicht nur die eigene Meinung, sondern eben auch eine Fremdmeinung. Natürlich ist es sinnvoll, Textpassagen zu lesen, die an einen Punkt kommen, der sehr spannend ist und da dann aufzuhören. Bei einer Serie im Fernsehen oder in irgendeinem Streamingdienst würde man sagen Cliffhanger. Also so weit, dass es so spannend wird, dass man unbedingt mehr erfahren möchte und dann aufhören mit der Passage. Denn dann müssen sich die Leute sozusagen das Buch kaufen, wenn sie wissen wollen, wie es weitergeht. Wenn jemand lustige Texte schreibt, dann natürlich was besonders Lustiges. Wenn eine Figur eine starke Entwicklung durchmacht, würde ich eine Textpassage nehmen, eher am Anfang dieser Entwicklung und eine, wo die Entwicklung schon recht weit fortgeschritten ist, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ja, wie ist denn die Person da hingekommen? Aber das sind tatsächlich inhaltliche Dinge, von denen wahrscheinlich ein Schreibcoach mehr versteht als jemand, der für Lesungen coacht.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass man dem Publikum etwas anbietet, also dass die Leute nicht wieder heimgehen und sagen, das war jetzt aber irgendwie unbefriedigend, sondern dass sie vielleicht auch ja gerne wiederkommen und letztendlich neugierig auf das Buch werden, zum Kauf verführt werden. Ich hatte letztes Jahr das Glück, eine Lesung von Klaus-Peter Wolf zu sehen. Das kann ich hier einfach noch kurz erzählen. Das war nämlich der dritte Band der Rupert Undercover-Reihe. Und ich habe mir gedacht, wie will er das denn beim dritten Band machen, dass die Leute, die vielleicht den ersten oder zweiten noch nicht kennen, trotzdem mitkommen und von diesem Lesungsabend ja auch wirklich was haben. Und er hat das super gelöst. Also ich glaube, wann immer ich über Klaus-Peter Wolf rede, ist es immer nur positiv und wertschätzend. Also vielleicht auch einfach zu anderen Autoren gehen und gucken, was nehmen die für die Lesung und wie ist das ganze Buch. Das fand ich jetzt auch sehr lehrreich.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man kann von anderen Autoren, Autorinnen immer viel lernen. Und am besten geht man zu den Leuten, die man richtig gut findet. Richtig gut, weil die Lesungen richtig gut sind oder auch, weil man neugierig auf die Lesungen ist, weil man die Bücher gut findet. Was man auch tun kann, wenn man viele Lesungen hat, kann man ganz einfach auch verschiedene Textpassagen ausprobieren und schauen, was kommt denn am besten beim Publikum an. Man kriegt ja eine direkte Reaktion und dann so ein bisschen aussortieren, ah, das kommt gut an, das nehme ich öfter, das ist weniger gut angekommen, da nehme ich stattdessen was anderes. Also eine Lesung ist ja nichts Statisches, sondern da kann man ja immer weiter dran arbeiten.
Und bei Ihnen persönlich ist es natürlich eher das Sprecherische. Wenn Sie also jetzt so einen Text haben und Sie haben sich entschieden, den vorzutragen, dann machen Sie sich da Anmerkungen rein oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, also ich lese natürlich erstmal das ganze Werk, um auch zu wissen, in welchem Bezug steht der Auszug, den ich lese. Ich beschäftige mich natürlich dann speziell mit dem Auszug und ich bearbeite das eigentlich fast wie eine musikalische Partitur. Das heißt, ich drucke mir diesen Text sehr groß geschrieben aus, mit anderthalbfachem Zeilenabstand, damit ich Platz habe, um mir da eben was reinzunotieren. Und ich schreibe mir dann, also ich mache mir dann einfach Zeichen rein. Einerseits zum Beispiel für Wörter, die besonders stark betont werden sollten, weil sie besonders wichtig sind. Ich markiere mir auch Stellen, die sprecherisch schwierig sind, wo man aufpassen muss, dass man nicht drüber stolpert. Die übe ich natürlich auch am meisten. Ich weiß, dass viele Leute zum Beispiel Schwierigkeiten haben, wenn ein Wort mit einem Vokal anfängt, dass man das nicht ins vorige Wort reinzieht. Und dann kann man sich auch da, wenn man merkt, ah, an der Stelle mache ich das, einen Strich dazwischen machen. Ich notiere mir mit Zeichen, wenn ich zum Beispiel schneller oder langsamer werden will. Oder wenn ich mit der Lautstärke was verändern möchte. Oder manchmal gibt es ja so Schachtelsätze, von denen ein Teil eigentlich der Hauptteil des Satzes ist. Und dann sind da ganz viele Einfügungen drin. Und dann markiere ich mir den Hauptteil dieses Satzes, weil der ja eigentlich immer noch zusammengehören muss. Teilweise markiere ich mir tatsächlich auch, wo ich atme. Also tatsächlich wie eine sängerische Partitur so ein bisschen, damit, denn die Atmung kann den Redefluss erleichtern, aber auch unterbrechen. Und daher ist es tatsächlich sinnvoll, sich zu überlegen, wo passt es denn, dass ich eine Pause mache? Generell, wo passt es vom Sprecherischen her, dass ich eine Pause mache? Aber auch, wo habe ich so eine kleine Atempause, ohne dass ich den Redefluss dabei störe? Und das geht am besten, indem man diese Texte laut liest und ausprobiert. Und dann, wenn man die Variante gefunden hat, die gut funktioniert, das kann man wirklich Satz für Satz machen, dann notiert man sich eben diese Dinge oder markiert sich das farbig und übt damit weiter. Und im Endeffekt habe ich dann, wenn ich lese, tatsächlich meine sozusagen Partitur vor mir, wo all diese Zeichen drin sind, mit denen ich das schon ganz oft geübt habe, wo ich auch genau weiß, was diese Zeichen bedeuten, die dann einfach noch so eine letzte Erinnerung und Hilfestellung sind. Ah, okay, das und das habe ich mir dabei gedacht.
Zumal die Atmung ja nicht immer der Interpunktion, also den Satzzeichen folgen muss. Und was mir jetzt noch einfällt oder was ich auch gehört habe in der Vorbereitung für heute, dieses zwei, also Sie haben die Vokale genannt, aber es ist ja auch ein Problem mit Konsonanten, also und, dann. Ja. Das hat man sogar im Profibereich noch oft.
Je nachdem, mit welchem Dialekt man auch aufgewachsen ist, hat man sicher unterschiedliche Baustellen. Es gibt viele Dialekte, ich selber komme ja aus Österreich, da wird zum Beispiel fast nicht unterschieden zwischen T und D oder B und P. Und wenn man weiß, dass man genau diese Sachen beachten muss, dann kann man sich auch das markieren, um eben ganz bewusst nicht schlampig zu sein, sondern deutlich zu lesen.
Ja, ich komme aus Franken, war in Mittelfranken, später komme eigentlich aus Oberfranken und Bayern, da gibt es das auch immer mit dem D.
Ja.
Jetzt kann natürlich keiner seine Herkunft verleugnen und Sie haben selber schon gesagt, Sie kommen aus Österreich. Ich finde, man hört das immer auch noch durch. Macht das dann Probleme bei Sprecheranfragen oder Aufträgen, dass das sagt, das passt nicht zu dem Buch oder das passt nicht zu der Rolle? Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Das war lange Zeit meine Befürchtung tatsächlich. Ich hatte damit aber nie Probleme. Ich dachte anfangs, das würde in Deutschland nicht funktionieren. Aber tatsächlich kamen dann die Anfragen von selber. Da wurde ich eigentlich nie drauf angesprochen. Jeder Kunde, jede Kundin kann sich ja entscheiden, welchen Sprecher oder welche Sprecherin man haben möchte. Und wenn die Wahl auf meine Stimme fällt, dann ist man wohl mit dem Akzent auch einverstanden. Einen Menschen, der gar keinen Akzent hat, gibt's ja fast nicht. Klar, bei manchen hört man es ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Aber egal, wo man hinkommt, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, überall wird ein bisschen anders gesprochen. Und ich denke, solange man klar verständlich ist, ist ein Akzent kein großes Problem. Schwierig wird's dann, wenn er so stark ist, dass es ablenkt vom Inhalt oder unverständlich wird. Aber damit hatte ich bisher noch keine Probleme, zum Glück.
Jetzt hätten wir hier ein sehr weites Spektrum, das wir unmöglich auch heute erschöpfend behandeln können bei einer Lesung. Da geht es allein schon um Sachen wie Atmosphäre, fühle ich mich selber entspannt, welche Kleidung ziehe ich an, wie sollte der Raum gestaltet sein, was macht die Technik und so weiter. Da brauche ich sicher nochmal ein neues Interview oder ein weiteres. Wichtig ist dann auch Stimme und Atmung, haben Sie gesagt. Dazu hatte ich mal ein Gespräch vor knapp einem Jahr mit Jana Katharina Schmidt. Ich frage Sie aber trotzdem nochmal, wie würde man denn oder wie könnte man Vielfalt in die Stimme bringen?
Also einerseits ist es sicher gut, vor einer Lesung seine Stimme aufzuwärmen. Da gibt es diverse Übungen, diverse Tutorials, auch im Internet, einfach der Stimme die Möglichkeit zu geben, warm zu werden. Dasselbe gilt für die Artikulation. Es gibt ganz, ganz viele Übungen und davon kann man sich dann so ein paar raussuchen, die einem selber gut tun, die einem helfen, der Stimme mehr Möglichkeiten zu geben. Man kennt das vielleicht, nach dem Aufwachen ist die Stimme oft viel rauer bei vielen Menschen oder viel weniger flexibel, als wenn man dann schon den ganzen Tag gesprochen hat. Und ähnlich ist es eben, wenn man die Stimme mehr belastet, weil man zum Beispiel öffentlich liest, schadet es nicht, wenn man dann eben die Stimme aufwärmt. Es geht zum Beispiel mit Summen, mit Lippenflattern. Manche wärmen ihre Stimme auf, indem sie singen. Also ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Es hilft auf jeden Fall auch, sich bewusst seinen gesunden Stimmsitz zu holen. Viele Leute sprechen gerade, wenn sie nervös sind, höher, als das eigentlich sinnvoll ist für sie. Und das belastet die Stimme umso mehr. Das kommt auch von der körperlichen Anspannung. Das heißt, es hilft auch tatsächlich zu versuchen, den Körper zu entspannen. Da gibt es auch alle möglichen Techniken dafür. Und eine ganz einfache Möglichkeit, in den eigenen natürlichen Stimmsitz zu kommen, ist einfach laut seinen Namen zu sprechen. Weil der ist einem so vertraut, dass man automatisch in seiner natürlichen Stimmlage spricht. Und die ist meist ein bisschen tiefer, als man denkt. Das ist jetzt mal so Vorbereitung und Vielfalt in der Stimme beim Lesen. Ja, man kann ganz bewusst mit Höhen und Tiefen spielen, mit Lautstärke spielen, mit Pausensetzung spielen, mit Geschwindigkeiten spielen. Da ist natürlich immer auch das Thema, liest man alles als dieselbe Person oder liest man zum Beispiel die Stimmen verschiedener Figuren unterschiedlich?
Ja, da gehe ich mal gerade rein, weil da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Ich sehe das auch, also ich höre ja selber sehr viele Hörbücher. Mhm. Und auch bei den Profisprechern, manche machen das sehr ausgeprägt mit unterschiedlichen Stimmen und andere machen es tatsächlich überhaupt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, obwohl sie professionelle Sprecher sind, aber was spricht denn da dafür und spricht vielleicht auch was dagegen? Oder warum machen das einige nicht?
Es spricht definitiv was dafür und was dagegen. Das eine ist, ich finde, es hängt ganz stark vom Genre ab. Verschiedene Stimmen zu sprechen, kann schnell mal in die Überzeichnung gehen. Wenn das ein lustiges Buch ist, ein humorvolles Buch oder ein fantasievolles Buch, dann stört das gar nicht. Dann ist das eine schöne Ergänzung, wenn die Figuren sehr klar unterscheidbar sind. Wenn das aber ein tragisches Werk ist oder ein sehr spannendes Werk, dann könnte das vielleicht ein bisschen rausreißen, den Hörer oder die Hörerin, wenn da ganz viele unterschiedliche Stimmen sind, die ja, damit sie unterscheidbar sind, oft auch ein bisschen überzeichnet werden. Das ist so das Kontra. Pro, klar ist es schön, wenn die Figuren lebendig werden, wenn man die einzelnen Figuren unterscheiden kann, wenn man sozusagen für jede Person, die spricht, eine eigene Stimme hat, weil das die Fantasie beim Hörer und der Hörerin auch ganz anders anregen kann, weil man dann vielleicht diese Menschen viel mehr sieht vor sich und weil die vielleicht auch charmante Eigenheiten haben in ihrer Sprechweise. Für mich hängt es auch stark davon ab, wie viele verschiedene Figuren da sprechen in diesem Text. Wenn das 2, 3 Figuren sind, ist es relativ einfach, unterscheidbar zu machen. Allein eben mit Tonhöhe, Geschwindigkeit, vielleicht auch kleinen Spracheigenheiten. Wenn in einem Text aber 20 verschiedene Figuren drin sind, weil die, weiß ich nicht, gerade bei einer Generalversammlung von irgendeiner Aktiengesellschaft sind oder so, und da spricht mal der, mal der, mal der, dann ist das für Sprecher, Sprecherinnen auch eine Wahnsinnsherausforderung, 20 verschiedene Stimmen zu finden, die sich so stark unterscheiden, dass man tatsächlich auch immer weiß, wer gerade spricht. Weil wenn die Stimmen zu ähnlich klingen, dann fehlt die Unterscheidbarkeit. Aber an sich ist eine tolle Sache. Ich finde auch, dass das etwas ist, das einem Spaß machen muss. Wenn man sich jetzt quält, oh Gott, ich muss jetzt zusätzlich zum Lesen auch noch meine Stimme ständig verändern und das lenkt ab, dann würde ich davon abraten. Wenn das aber eine kreative Spielwiese ist, auf die man Lust hat, die einem Freude bereitet, die einem Spaß macht, dann kann ich nur sagen, reinstürzen, ausprobieren, machen oder auch generell finde ich es ganz gut, sich ab und zu mal selber aufzunehmen und anzuhören und zu schauen, wo sind denn meine Stärken und Schwächen, wo kann ich arbeiten dran? Und bei verschiedenen Figuren ist da ganz stark die Frage, sind sie so klar definiert, stimmlich und sprachlich, dass man sofort weiß, wer da spricht oder nicht?
Und dann denke ich, ist die Geschwindigkeit auch ein Punkt. Also immer wieder hört man, dass zu schnell gelesen wird. Das hat vermutlich auch mit der Nervosität zu tun. Und wenn es mir selber als Vortragende zu langsam vorkommt, ist es für den Zuhörer gerade gut oder richtig, ist zumindest so meine Erfahrung oder das, was ich so gelernt habe, weil der ja den Text noch nicht kennt.
Ja, ganz genau. Einerseits ist es tatsächlich eine Frage der Nervosität, dass viele dann schneller werden als geplant. Andererseits, man selber kennt den Text ja und kennt ihn sehr gut. Und daher liest man schneller. Aber man muss immer bedenken, die Zuhörer, Zuhörerinnen, die hören diesen Text zum ersten Mal und die brauchen einfach auch Zeit, um mitzudenken und auch Pausen zwischendurch, um einfach das, was sie gehört haben, zu verarbeiten. Und ich finde, es gibt ja auch beim Lesen selber, also auch wenn man zu Hause leise ein Buch von jemand anderem liest, gibt es ja diese zwei Arten von Lesern und Leserinnen. Die einen, die wahnsinnig schnell lesen, und die anderen, die ganz langsam lesen, weil sie sich alles ganz genau vorstellen wollen. Und ich finde, gerade die kann man bei einer Lesung sehr gut ansprechen oder mit einem Hörspiel. Und denen muss man dann eben auch die Zeit geben, beim Lesen sich das alles vorzustellen. Und oft ist es so, dass man dann selber das Gefühl hat, oh Gott, wie langsam bin ich eigentlich? Aber für die Zuhörer, Zuhörerinnen ist es gerade angenehm. Und wenn man sich nicht sicher ist bei der Geschwindigkeit, auch da ist natürlich eine Testlesung vor Freunden, Familie, anderen Autoren, Autorinnen eine gute Idee, um sich da Feedback zu holen. Ist meine Aussprache deutlich genug? Lese ich zu langsam? Lese ich zu schnell? Wie auch immer. Also, dass man sich da nicht nur inhaltliches Feedback holt, sondern eben auch Feedback zu dem Thema, ist das, was ich mache, verständlich, also akustisch verständlich. Und auch da kann man dann fragen, wenn man verschiedene Figuren hat, kann man diese Figuren denn gut unterscheiden?
Jetzt ist Sprechen und Stimme ein großes Thema bei Lesungen und ein anderes, auf das ich gerne noch eingehen würde, das Publikum. Also wie kann derjenige, der auf der Bühne steht, sagen Sie mal Bühne, am besten Interaktion mit dem Publikum herstellen?
Da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Varianten. Bei einer Lesung, denke ich, ist es einerseits sinnvoll, ganz einfach Blickkontakt zu haben. Das ist sowas ganz Einfaches, Basales, aber enorm wichtig. Ab und zu mal vom Text aufzuschauen, die Leute anzuschauen, weil man den Menschen damit auch zeigt, ich freue mich, dass ihr da seid. Und wenn man das unangenehm findet, den Menschen in die Augen zu schauen, kann man auch so ein kleines bisschen über die Köpfe hinwegschauen. Und für die Zuschauer, Zuschauerinnen wirkt das so, als würde man sie direkt anschauen. Und dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man nervös ist. Ansonsten natürlich Moderation. Die Leute begrüßen, den Leuten auch sagen, man freut sich, dass sie da sind. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand die Zeit nimmt, dahin zu gehen und sich das anzuhören. Und dem sollte man auch Rechnung tragen, indem man eben den Leuten auch vermittelt, schön, dass ihr da seid. Man kann in den Moderationen so ein bisschen was über den Schreibprozess erzählen, über die Figuren erzählen, darüber, was zwischen den einzelnen Passagen, die man liest, passiert ist und so weiter und so fort. Man kann natürlich, wenn man sicher genug ist, auch Fragen beantworten am Ende der Lesung. Oder man kann auch, wenn man es wirklich noch interaktiver gestalten will und man hat eine Pause drin, zum Beispiel abstimmen lassen zwischen zwei verschiedenen Textpassagen, die man weiterliest. Das ist jetzt bei zusammenhängenden Texten vielleicht nicht ganz so leicht. Bei Kurzgeschichten könnte man die Leute zum Beispiel abstimmen lassen, möchte ich eher einen lustigen Text oder eher einen traurigen Text oder möchte ich einen Text über Urlaub oder möchte ich lieber einen Text über die Verwandtschaft oder keine Ahnung, sowas in die Richtung. Aber ich denke, die Hauptsache ist tatsächlich, einfach das Publikum immer wieder mal anzuschauen, anzusprechen. Weil wenn man nur liest und dabei komplett in das Buch versinkt, dann kann man sich als Zuhörer, Zuhörerin schön schnell denken, da hätte ich mir auch das Hörbuch kaufen können und das gemütlich zu Hause hören. Die Besonderheit an der Lesung ist ja, dass es live vorgetragen wird, dass der Autor, die Autorin meistens selber da ist, dass man eben vielleicht auch so ein bisschen Hintergrundinformationen kriegt. Und wenn es Publikumsreaktionen gibt, dann ist es auch schön, darauf einzugehen, wenn man sicher genug dafür ist. Ich finde zum Beispiel die Lesungen von Wolf Haas, das ist ein österreichischer Krimi-Autor, sehr, sehr unterhaltsam. Der macht Krimis mit recht viel Humor drin, die aber auch sehr spannend sind. Die Art, wie er liest, wie er das Publikum adressiert, zeigt halt ganz viel über ihn selber. Zeigt halt nicht nur glatte Oberfläche, sondern auch so ein bisschen seinen Humor, seinen Charme. man sieht den Autor nicht nur, sondern man kriegt auch so ein bisschen was mit von, wer ist denn die Person hinter den Büchern? Und das finde ich bei Lesungen sehr, sehr spannend. Und das können eben Kleinigkeiten sein. Auch das Publikum ab und zu einfach mal freundlich anlächeln. So ganz, ganz einfache zwischenmenschliche Dinge, die aber zeigen, ihr seid Teil von alledem. Auch nicht vergessen, sich zu bedanken dafür, dass die Leute gekommen sind. Das sind so absolute Basisdinge, die aber trotzdem manchmal vergessen werden und die so wichtig sind. Weil im Endeffekt ist eine Lesung auch sowas wie ein Gespräch mit Menschen, finde ich. Klar ist jemand auf der Bühne und liest und spricht, aber allein dadurch, dass ich die Menschen anschaue, dass ich die Menschen adressiere, anspreche, wird es zum Miteinander. Und das finde ich, ist was ganz, ganz Schönes, wenn das funktioniert bei Lesungen.
Jetzt gibt es vielleicht Leute, die befürchten, ja, da kommt überhaupt keine Reaktion und was mache ich dann? Aber im Grunde passiert ja immer was. Also wenn nur mal einer lacht oder den Kopf schüttelt oder irgendwas vor sich hin brummelt, und das kann man ja auch alles also mit einbeziehen.
Wenn man spontan genug, schlagfertig genug ist, dann kann man das einbeziehen. Und das kommt auch gut an, wenn man sowas anspricht. Und ansonsten, man muss sich nicht fürchten vor keinen Reaktionen. Erstens, irgendwas kommt immer. Und selbst wenn ein Publikum total still ist, heißt es nicht, dass es nicht emotional dabei ist. Ich kenne das von Theatervorstellungen in manchen Gegenden, wo es dann den ganzen Abend wirklich relativ still ist und man denkt sich, oh Gott, da kommt ja gar nichts zurück. Und dann kommt aber ein frenetischer Applaus, weil es einfach still war, weil die Leute konzentriert waren auf das, was gesagt wurde, auf das, was sie gesehen und gehört haben. Das heißt, wenn nicht ständig Reaktionen aus dem Publikum kommen, muss das nichts Negatives sein, sondern es kann auch wirklich sein, dass die Zuschauer, Zuschauerinnen den lesenden Personen einfach an den Lippen hängen. Und das ist ja auch was Wunderbares. Wichtig ist, sich nie aus der Ruhe bringen zu lassen, einfach weiterzumachen. Und wenn man die Möglichkeit hat, dass man auf irgendwas reagiert, dann nützen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man Spaß dran hat. Klar sind Lesungen auch eine Notwendigkeit für viele, die halt einfach Bücher schreiben und das als Marketing-Tool verwenden. Aber ich glaube, es hilft enorm, wenn man selber Freude dran hat. Wenn man die Dinge findet, die einem Spaß dran machen als lesende Person. Weil Freude und Spaß sind tatsächlich Dinge, die aufs Publikum überspringen. Können alle Seiten locker und entspannt den Abend genießen.
Ich kann nur so hinzufügen, also es funktioniert nicht alles bei jedem Publikum. Ich hatte mal, ich habe eine Fußballsatire und da gibt es eine Stelle, wo der Bundestrainer mit den Spielern die Nationalhymne einübt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt seid ihr doch mal dran und singt einfach mal mit. Und das eine Publikum hat das sofort gemacht und das war irgendwie gute Stimmung, und bei einem anderen Publikum kam halt gar nichts. Und dann dachte ich mir, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, ihr könnt es also auch nicht so unbedingt, also so wie es die Spieler nicht können, weil der Trainer mit denen das üben will, müsst ihr das auch noch üben. Also aus der
Not. Und dann kam bestimmt was.
Das weiß ich gar nicht mehr, aber aus der Not irgendwie spontan.
Genau.
Das ist mir dann auch, also das ist jetzt nur ein Beispiel, ich will mich jetzt auch gar nicht hervorheben oder so, aber durch den Spaß an der Situation habe ich dann noch was, wie ich damit umgehe.
Ja, genau, das ist es. Wenn man Freude dran hat, wenn man Spaß dran hat, dann fällt einem schon was ein. Man sollte sich keinen Druck diesbezüglich machen, wenn einem mal nichts einfällt, meine Güte. Aber ich finde, man soll sich auch das Recht rausnehmen, auch mal frech sein zu dürfen und mal sagen zu dürfen, ach, genauso wie Sie es gemacht haben, ach, ihr könnt es ja auch nicht, das passt ja gut zu der Stelle, dann müssen wir das auch einüben oder keine Ahnung. Hängt natürlich immer stark davon ab, welche Art von Text das ist, welche Art von Publikum das ist. Aber man kann auch mal drauf eingehen, wenn nichts zurückkommt. Und oft bringt das dann einen Lacher oder einen Applaus oder einfach Sympathie. Mhm. Genau, glücklich sein einfach. Und ein Mensch unter Menschen.
Jetzt haben wir uns lange unterhalten. Gibt es denn abschließend etwas, das Sie gerne noch sagen oder empfehlen wollen an die Zuhörer da draußen, an die Autoren, die vielleicht überlegen, eine Lesung zu machen oder irgendwas, was ihnen noch so wichtig wäre?
Einerseits zusammenfassend kann man sagen, üben hilft enorm. Das würde ich immer empfehlen. Zu Hause die Lesungen vorbereiten, sich wirklich mit den Texten beschäftigen, laut lesen. Das hilft einfach enorm. Andererseits habt Spaß, habt Freude dran. Und wenn das vorhanden ist, dann verschwindet auch die Nervosität relativ schnell. Und dann haben auch die Zuhörer und Zuhörerinnen Spaß daran und Freude daran. Und wenn man sich ganz unsicher ist, es gibt ja Leute, die einem auch helfen bei sowas, dann kann man sich immer noch Feedback entweder von Freunden, Familie, von anderen Autoren, Autorinnen holen, von Leuten, die mehr Erfahrung haben, oder man kommt tatsächlich zu jemandem, der halt so ein bisschen coacht in der Richtung, der dann wirklich mit einem gemeinsam mal so eine Lesung durchgeht und erarbeitet. Weil manchmal ist es ja auch eine Herausforderung, gerade wenn man anfängt erst mit sowas, wo fange ich denn überhaupt an? Und da kann es hilfreich sein, wenn man sich jemanden holt, der halt mit einem gemeinsam die erste Lesung vorbereitet oder mal eine Lesung vorbereitet. Egal, ob das jetzt jemand ist, der das professionell macht oder ob das vielleicht ein anderer Autor, eine andere Autorin ist, die einfach schon mehr Erfahrung in dem Bereich haben.
Dafür wären Sie auch zu buchen?
Grundsätzlich bin ich auch dafür anzufragen. Ja, klar, gerne.
Ja, super, dann vielleicht meldet sich ja jemand.
Also man sieht das auf meinen Social-Media-Kanälen nicht so stark, weil ich da vor allem den Fokus auf meine schauspielerische Arbeit lege. Aber ich mache das sehr, sehr gerne und mache das sowohl persönlich als auch via Zoom zum Beispiel. Das heißt, man muss nicht am selben Ort sein wie ich, um mal mit mir an der Lesung zu arbeiten.
Infos und Hintergründe sowie weitere Folgen dieses Podcasts erhalten Sie unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.